Guten Abend. Shalom. Jetzt. Wir können das schon ein bisschen besser, oder? Shalom. Jetzt ist gut. Super. Wunderbar. Es freut mich, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Mein Name ist Aaron Levin. Ich bin in Israel geboren, in England aufgewachsen. Und wie ihr hört, kann ich nicht wirklich Schweizerdeutsch. Ich kann so eine selbstgebastelte Version reden. Ich bin mit einer Schweizerin verheiratet und deswegen. Also ich werde gleich auf Hochdeutsch umsteigen. Ich hoffe, dass das möglich ist. Gell? Hochdeutsch. Ich weiß, dass das eine Fremdsprache ist, eigentlich in der Schweiz, aber ja, vielleicht könnt ihr mir das euch vergeben. Genau. Ich bin verheiratet mit Rebecca. Wir haben drei kleine Kinder. Vom Akzent her, vielleicht hört ihr, dass ich in England aufgewachsen bin. Und wir haben 4,5 Jahre lang in Budapest gewohnt. Jetzt wohnen wir in Berlin und ich darf hier heute in Bülach sein. Also wir sind als Familie, ich als Person ziemlich international und ich mag das. Das freut mich sehr. Ja, genau. Und ich arbeite mit einer Organisation namens Juden für Jesus. Na, manchmal, wenn Leute die Worte Juden für Jesus zum ersten Mal hören in einem Satz, sie sind etwas verwirrt. Und statt Juden für Jesus hören sie Jugend für Jesus. Und dann sage ich, nein, nicht Jugend für Jesus. Und dann versuche ich die Situation zu verbessern, indem ich unseren Namen auf Englisch sage. Aber natürlich mit einem schönen deutschen Akzent, so dass es verständlich ist. Dann sage ich, nein, Juice for Jesus. Aber dann verstehen sie Saft für Jesus. Also wir sind teilweise jung und ich trinke gerne auch Orangensaft, aber es geht um etwas anderes. Unsere Organisation besteht aus messianischen Juden, Juden, die an Jesus glauben, Juden, die zum Punkt gekommen sind, Jesus als ihren Messias, als ihren Retter anzunehmen. Und wir haben eine Leidenschaft, unserem Volk mit dieser wunderbaren Botschaft von Jesus zu erreichen. Und das machen wir in verschiedenen Arten und Weisen, traditionell durch Straßeneinsätze in Berlin, in Zürich, in andere Städte. Wir sind in 13 Ländern weltweit. Aber auch durch andere Methoden. Ich darf mich regelmäßig jede Woche mit jungen Israelis treffen, die offen sind für das Evangelium. Es gibt im Moment 20.000 circa Israelis, die in Berlin wohnen. Und die meisten davon sind sehr weltoffen. Und wenn sie hören, dass ich messianischer Jude bin, dann wollen sie wissen, was heißt das? Was heißt das konkret? Warum glaubst du an Jesus, an dieser fremde Jesus? Wir machen auch Veranstaltungen. Wir haben eine monatliche Veranstaltung mit anderen Partnern, Missionen und so in Berlin, auch speziell für jüdische Leute. Und wir machen jetzt auch natürlich viel im Internet. Also heutzutage muss man gegenwärtig sein im Internet. Ihr könnt dann später gucken auf Facebook, Webseite und so weiter und so fort. Bevor ich zum Thema komme heute, ich möchte eure Aufmerksamkeit auf diesen Flyer ziehen. Das ist unser Vorstellungsflyer. Es besteht aus zwei Teilen. Es gibt diese abreißbare Streife. Also ihr könnt es gerne jetzt abreißen. Und ich möchte euch bitten, diese Antwortkarte auszufüllen. Warum? Ich möchte sehr gerne mit euch und mit dir in Verbindung bleiben. Und ich werde sagen später, warum. Aber es geht um Gebet, weil wir eure Gebete sehr, sehr dringend brauchen. Der Zettel ist auch natürlich gut, wenn der Predigt ein bisschen langweilig ist oder so, dann kannst du so einen Doodle machen auf die Seite. Genau. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Wir haben alle Helden, oder? Als Kind, ehrlich gesagt, war mein Held Batman. Ich wollte Batman sein. Also ich habe mich verkleidet als Batman, alle die Spielzeuge, Computerspiel, Videospiele und so weiter und so fort. Als ich größer geworden bin, dann waren meine Helden Manchester United. Wer ist Fußballfan hier? Ja, ja. Jetzt nicht mehr so, also muss ich sagen, ehrlich sagen. Aber Manchester United waren, ehrlich gesagt, eigentlich meine Idolen. Okay? Also ich war sehr, sehr stolz auf Manchester United. Also sie waren meine Helden. Und das Problem mit Helden ist, man stellt sie auf einem Podest und man denkt, boah, wenn ich nur so wie sie sein könnte. Und wir machen das auch im Glauben. Wir Christen, wenn wir an Jesus glauben, wir gucken in die Bibel und manchmal lesen wir die Geschichten dort und wir denken, ach, wenn ich nur wie der Apostel Paulus sein könnte. Oder wenn ich nur wie, was weiß ich, Petrus sein könnte und auf dem Wasser laufen, boah, das wäre super gewesen. Aber ich bin halt nur ich, oder? Ein ganz normaler, ganz langweiliger Christ. Ich bin kein Apostel, ich bin kein dies oder kein das. Aber das ist das Problem eben mit Helden. Wir stellen sie auf einem Podest und wir vergessen, die sind ganz genau ganz normale Menschen, so wie wir. Und so war es bei dem Apostel Paulus. Und ich denke, wenn man um Glaubenshelden spricht, dann redet man sofort von dem Apostel Paulus. Er ist mein Glaubensheld. Er war die ideale, die beste, der beste Missionar, oder? Ist überall in die Welt gereist, hat Leute geheilt, er hat Wunder gesehen. Er hat die Botschaft über Jesus an so viele verschiedene Städte gebracht. Er hat Gemeinden gegründet. Also wenn man an einen Missionar denkt oder an einen Christ denkt, dann denkt man, boah, ich möchte so sein wie der Apostel Paulus. Aber ich möchte heute Abend euch vielleicht ein bisschen enttäuschen. Ich möchte eine Bombe platzen lassen. Und das ist, dass der Apostel Paulus gar nicht so super ist, wie wir denken. Denn der Apostel Paulus hatte auch Angst. Er hatte auch Zweifel gehabt. Er war ein ganz normaler Mensch, so wie wir. Und wir denken, dass er ein großer Evangelist war, und das war er auch. Aber er hatte die gleiche Angst wie wir, aber hat sie überwunden. Und heute Abend möchte ich mit euch gucken, was ich nenne die Ängste, die uns den Mund verschließen können. Die Ängste, die uns verhindern können, diese gute Botschaft über Jesus mit anderen darüber zu reden. Weil ich nehme an, dass wir hier alle Jesus kennen und wir wollen diese Botschaft an anderen weitergeben, oder? Wir wollen anderen Leuten sagen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Aber manchmal haben wir so viel Angst, dass wir das nicht machen. Also gucken wir, wodurch der Apostel Paulus gegangen ist. In der Apostelgeschichte 18, der Apostel Paulus befindet sich in Korinth. Und er war schon auf einer Missionsreise, hat schon Wunder erlebt, hat schon Leute geheilt, hat schon gesehen, wie Leute zum Glauben gekommen sind. Und jetzt, er war gerade in Athen, bevor dieses Kapitel. Er war in Athen, hat diese wunderbare Predigt gehalten, hat mit den Philosophen debattiert und so weiter und so fort. Und dann kommt er nach Korinth. Und in Versen 7 und 8 lesen wir Folgendes. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Das ist der ideale Anfang, oder? Ich wünsche mir, ich könnte so etwas sagen über Berlin. Ich bin nach Berlin gekommen, und der Vorsteher der Synagoge ist zum Glauben gekommen. Aber ich kann euch das nicht sagen. Leider. Ihr könnt dafür beten. Also der ideale Anfang, der Vorsteher kommt zum Glauben und dann auch viele andere, die die Botschaft gehört haben. Und es ist genau wegen dieser erfolgreichen Anfang, dass wir verpassen, was in den nächsten zwei Versen steht. Apostelgeschichte 18, 9 und 10. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Nun, durch die Bibel, wir lesen, wie Gott entweder sich selbst oder durch Engel erscheint und sich offenbart zu den Leuten. Das lesen wir häufig ab und zu hier und so da in der Schrift. Also das ist nichts Neues. Aber jedes Mal, dass wir das lesen in die Bibel, wenn Gott erscheint oder ein Engel erscheint, das ist nicht einfach, das kommt aus ganz spezifischen Gründen. Hier ist es nicht, als ob Jesus zu Paulus erschienen ist und war einfach, oh hey Paulus, wie geht's? Ja, ich war einfach in der Nachbarschaft, wollte wissen, wie es dir geht. Ja, super, toll, okay, ich gehe weiter. Nein, gar nicht. Gott verschwendet seine Worte nicht. Und hier muss er in einer Erscheinung in der Nacht zum Paulus kommen. Und es ist ganz interessant. Schauen wir, was er zu Paulus sagt. Er fängt an mit, fürchte dich nicht. Jesus sagt zu dem großen Apostel Paulus, fürchte dich nicht. Nun, es steht nicht, warum er das sagt in der Text, aber ich nehme an, das war, weil Paulus sehr Angst hatte. Sonst warum würde Gott sagen, fürchte dich nicht? Gott verschwendet keine Wörter. Fürchte dich nicht, Paulus. Und es wird schlimmer. Dann lesen wir, Jesus sagt zu dem großen Apostel Paulus, rede und schweige nicht. Rede und schweige nicht. Was? Der Apostel Paulus. Jemand musste zu ihm sagen, rede und schweige nicht. Ja. Warum? Weil er Angst hatte. Fürchte dich nicht, rede, schweige nicht. Wovor hatte Paulus Angst? Jesus sagt zu ihm, niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun. Zu diesem Zeitpunkt, wie ich gesagt habe, war Paulus schon auf einer Missionsreise. Er wurde schon verprügelt. Er hat schon diese Opposition, dieser Widerstand erlebt. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Er wollte das nicht mehr haben. Er wollte das nicht mehr erleben. Ich bin noch nie in meinem Leben wegen meinem Glauben verprügelt worden. Aber wenn das einmal passiert ist, man mag das nicht mehr. Ich würde das auch nicht gerne, also wieder erfahren, wenn ich das einmal erfahren hätte. Also vielleicht hat Paulus Angst von Gewalt. Dann sagt Jesus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wir wissen nicht, was diese Wörter bedeuten. Also es gibt viele verschiedene Meinungen dazu, aber vielleicht hatte Paulus Angst von Vergeblichkeit oder Versagen. Vielleicht denkt er, was soll das überhaupt? Okay, diese Familie ist zum Glauben gekommen, aber was ist mit den anderen hier? Wird Gott hier wirklich eine Arbeit in dieser Stadt machen? Oder mache ich das alles nur vergeblich? Man könnte behaupten, Paulus hatte Angst vor Vergeblichkeit und vor Versagen. Wir haben die gleichen Ängste in unserem tagtäglichen Leben mit dem Herrn. Und wenn es dazu kommt, mit anderen über Jesus zu reden, fürchten wir auch. Wir haben auch Angst davor. Und heute Abend möchte ich über vier verschiedene Ängste reden, und zwar Ablehnung, Verlassenheit, körperliche Schaden und dann Unfähigkeit oder Versagen. Und das ist meine Erfahrung, dass wir alle diese Ängste haben, wenn es zur Evangelisation kommt, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir ganz offen sind. Auch ich, und ich bin vollzeitig im Dienst als Missionar mit Juden für Jesus angestellt. Fangen wir an mit dem ersten Angst, Ablehnung. Ist jemand hier schon abgelehnt worden wegen deinem Glauben, weil du hast versucht, das mit jemandem anders zu teilen? Ja? Super. Gut. Ja. Ganz normal, ne? Ihr habt das alle erlebt. Mein Vater stammt aus einer jüdischen Familie. Die beiden Eltern waren jüdisch, traditionell, nicht wirklich religiös oder so. Aber als mein Vater zum Glauben gekommen ist, hatte er so Angst vor Ablehnung von seiner Familie. Und er hat 12 Tage lang gefastet und gebetet und einen Brief geschrieben. Er war damals in Amerika, sie waren in Israel. Und er hat den Brief losgeschickt und hat gewartet. Und hat eigentlich eine gute, also normale Antwort zurückbekommen. Also, okay, wenn du das machen willst, dann mach das einfach. Das stört uns nicht und so weiter und so fort. Und jetzt, danach hat mein Vater so eine Freude, dass er dachte, gut, sie akzeptieren mich immer noch, jetzt möchte ich ihnen über Jesus erzählen. Und dann hat er speziell eine Bibel für sie gekauft und ein evangelistisches Buch und er hat das dann losgeschickt. Und dann ist es wirklich losgegangen. Und meine Großeltern haben sich bei ihm gemeldet durch ein Telegramm, war es damals. Sie haben ihm ein Telegramm geschickt, du bist nicht mehr unser Sohn und so weiter und so fort. Gott sei Dank haben sie dann ein paar Tage später angerufen und haben gesagt, es tut uns unheimlich leid, aber wir waren zornig, du bist natürlich immer noch unser Sohn, aber wir wollen nichts zu tun haben mit deiner Botschaft über Jesus. Also mein Vater hat diese Ablehnung gespürt und wir haben das alle gespürt. Wir haben alle Freunde oder Bekannten oder sowas verloren wegen unserem Glauben an Jesus. Also wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser solchen Ängste um? Meiner Meinung nach müssen wir so damit umgehen, wie Jesus damit umgegangen ist. Jesus war in die Wüste 40 Tage lang und der Teufel ist zu ihm gekommen. Und wir lesen darüber in den Evangelien. In jedes Mal, dass der Teufel Jesus versuchen wollte, hat Jesus mit dem Wort Gottes zurückgeantwortet. Warum? Ist das irgendwelche Magie drin oder war es ein Zaubertrick oder so? Nein, weil das die Wahrheit ist. Und das Problem mit uns Menschen ist so oft, wir glauben nicht die Wahrheit. Wir glauben die Lügen vom Teufel, von der Welt, von uns selber. Also wir brauchen die Wahrheit, die wir im Wort Gottes finden. Also wie gehen wir mit Ablehnung um? Was sagt die Bibel über Ablehnung? Etwas ganz, ganz Ermutigendes. Jesus verspricht uns, wir werden Ablehnung erfahren. Es gibt diesen Vers in 1. Timotheus 3 und Vers 12. Ich verwechsel, das könnte 2. Timotheus sein. Ich verwechsel es immer, aber 3, 12 ist auf jeden Fall richtig. Und da steht, alle, die ein göttliches Leben in Jesus Christus leben wollen, werden verfolgt werden. Werden verfolgt werden. Das ist ein Versprechen. Ich habe das noch nie auf einem Kühlschrankmagnet gesehen. Wunder was. Aber vielleicht sollen wir solche Dinge auf unserem Kühlschrank haben, um uns daran zu erinnern. Jesus sagt in Johannes 15, 20 bis 21, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Versprechen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wir werden Ablehnung erleben, erfahren, aber diese Ablehnung ist eigentlich nicht an uns gerichtet. Die Leute lehnen Jesus ab, nicht dich. Als ich beim ersten Mal mit Juden für Jesus mitgemacht habe, als Freiwilliger, ich war in London und wir sind auf die Straßen gegangen, wir haben Traktaten verteilt und ich habe mich am Ende von diesem Einsatz so klein gefühlt. Das war so ein furchtbares Erlebnis, bis jemand mir erzählt hat oder das mir gezeigt hat. Die Leute lehnen dich nicht ab. Die kennen dich überhaupt nicht. Die lehnen die Botschaft, die du mitbringst. Und das ist auch so für uns. Okay, manchmal können wir schon ja, ein bisschen komisch sein, oder? Also so sind wir Christen manchmal. Aber meistens lehnen die Leute nicht uns ab, sie lehnen unsere Botschaft ab, sie lehnen Jesus ab, Jesus in uns. Was ist die Wahrheit, die wir gegen diese Ablehnung verwenden können? Wir sind akzeptiert von Gott. Wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, zu Gott durch Jesus, wenn du wiedergeboren bist durch seinen Heiligen Geist, dann bist du geliebt und akzeptiert von dem einzigen Wesen im ganzen Universum, von wo es wirklich zählt. Auch wenn deine ganze Familie dich verlassen würde, ablehnen würde, auch wenn die ganze Welt dich ablehnen würde, du bist akzeptiert und geliebt von dem Gott, der dich gemacht hat. Das ist so wunderbar und so köstlich, wenn wir das einmal checken, wie viel wir geliebt und akzeptiert sind. Denn das ist genau das, was die Welt sucht. In all dem, in die Beziehungen, im Alkohol, in die verschiedenen Süchte, ist einfach diese akzeptiert zu sein. Und das haben wir. Und das heißt, dass auch wenn von unseren liebsten Leuten abgelehnt sind, wir sind akzeptiert von Gott. Verlassenheit ist die zweite Angst. In der Vision im Apostelgeschichte 18, die wir vorher gelesen haben, sagt Gott zu Paulus, ich bin mit dir. Vielleicht hat der Apostel Paulus Angst gehabt, dass Gott nicht wirklich mit ihm war. Und ich glaube, manchmal haben wir das auch erlebt, oder? Dass wir Angst haben, ist Gott wirklich mit mir? Wenn ich da wirklich mit meinem Arbeitskollegen über Jesus rede, ist Gott mit mir in diesem Moment? Wird er wirklich bei mir stehen oder würde ich mich verlassen? Erinnert ihr euch an diese Geschichte mit den Jüngern? Sie waren im Boot auf dem See Genezareth, oder? Und Jesus war auch da und er war am Schlafen. Und es gab dieser riesige Sturm und Wellen und Wind und so weiter. Und was machen sie? Sie kommen nicht zu Jesus. Entschuldigung, Jesus, wir haben ein kleines Problem, vielleicht könntest du das lösen. Nein, sie kommen zu ihm und sagen, du kümmerst dich nicht um uns, wir werden sterben. Und das ist der Mensch, der gerade 5000 Leute mit ein paar Brötchen gefüttert hat. Wir haben so Angst, wir sind genauso wie die Jüngern. Wir haben Angst, dass Gott uns verlassen wird. Aber weißt du, was Gott uns versprochen hat? Durch sein Name selber, er ist mit uns. Wir lesen in Jesaja 7, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären wird und sie wird ihn nennen Immanuel. Immanuel ist Hebräisch für Gott ist mit uns. Nicht nur geografisch, also neben uns oder so, aber wirklich mit uns. Er steht uns zur Seite, oder vielleicht besser gesagt, wir stehen ihm zur Seite. Zu Jeremia sagte, ich bin mit dir wie ein gewaltiger Held. Oh, das ist einer von meinen Lieblingsversen, wenn ich da auf die Straße bin und bin also umgeben von lauter komischer Leute in Berlin. Ich bin mit dir wie ein gewaltiger Held. Das ist ein Versprechen. Gott ist mit uns. Ich finde es interessant, dass beim Missionsbefehl dieser sehr bekannte Vers am Ende vom Matthäus-Evangelium, also geht hin zu aller Welt und mache Jungen und so weiter und so fort. Da sagt Jesus am Ende, also zuerst kommt, geht hin und dann ich bin mit euch oder ich bin bei dir bis zur Vollendung der Zeitalter. Also das gehört zusammen. Evangelisation und das Versprechen, dass Jesus mit uns ist. Er wird uns nie verlassen, auch wenn alle anderen uns verlassen. Ich glaube, dass Paulus Angst hatte von körperlicher Schaden. Hier im Westen ist es nicht wirklich so ein Problem, wobei vor zwei Jahren, Marcel? Du weißt, was ich jetzt sagen werde, ne? Wir waren Juden für Jesus, wir haben einen Einsatz in Zürich gemacht, Straßeneinsatz. Und Marcel war auch dabei. Und ein Mann ist vor dem Marcel vorbei spaziert und er hatte hier, war das ein Tattoo? Oder ja, ein Tattoo da in seinem Haar, wo darauf stand Hass. Oder das Hate auf Englisch, egal was, Hass. Und Marcel hat ihn angeguckt und hat gesagt, Jesus liebt sie. Und dieser Mann hat sich so aufgeregt und ist so gestanden vor Marcel und hat gesagt, und Marcel, was macht er? Wir kennen alle Marcel. Er hat gesagt, Jesus liebt sie. Dann hat der Mann natürlich gemacht und ist dann wieder weggegangen. Also. Ja. Marcel hat mir später erzählt, dass er hat ihm nachgeschaut und wenn der Mann noch einmal umdrehen würde, dann hätte er so gemacht. Aber ich glaube, Gott wollte Marcels Leben retten und deswegen hat der Mann sich nicht umgedreht. Aber ich erzähle dieses Beispiel nur als Beispiel. Es gibt auch Sachen, also wir können manchmal Angst haben vor körperlichen Schaden. Im Westen nicht so ein Problem. Außer wenn du Marcel bist. Ja. Aber wie gehen wir damit um? Manchmal in unseren Straßeneinsätzen in Berlin haben wir Probleme mit Palästinensern, die zu uns kommen, sie wollen streiten und so weiter und so fort. Was mir hilft, ist ein Vers, also der Gegengift sozusagen, ist ein Vers aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 10, Vers 28. Da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Als Kind, als ich dieses Vers gelesen habe, habe ich immer gedacht, hier spricht Jesus über den Teufel und wir sollen Angst haben vor dem Teufel. Aber Jesus spricht hier nicht über den Teufel. Jesus spricht hier über Gott. Gott ist der einzige Person mit der Macht, mit der Autorität, Leute in die Hölle zu schicken. Jesus sagt hier, wir sollen Angst haben oder nicht Angst haben vor Menschen. Sie können einfach nur den Leib töten, aber die Seele können sie gar nicht berühren. Nur Gott kann die Seele in die Hölle verderben. Also wir sollen Gott fürchten in diesem Sinne, nicht Angst haben in einer schlechten Art und Weise, aber wirklich also fürchten. Jetzt kommen wir zu dem vierten, fünften, das ist so ein halb Ding. Versagen oder Unfähigkeit. Wir haben Angst vor Fehler. Hast du das schon mal erlebt? Du bist in einem Gespräch oder jemand kommt zu dir und fragt dich über deinen Glauben und du hast Angst. Was werde ich sagen? Was ist es, wenn ich falsch antworte? Oder was ist es, wenn ich nicht weiß, wie ich auf diese Frage antworten soll? Haben wir alle diese Angst gehabt? Ja, diese Angst vor Versagen, dass wir unfähig sind. Oder ich kann meinen Glauben mit niemandem teilen, weil ich muss zuerst durch ein Training gehen oder ich muss zuerst in eine Bibelschule gehen und dann werde ich richtig ausgerüstet, sodass ich meinen Glauben teilen kann. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Dieser Satz, das Evangelium ist Gottes Kraft, das möchte ich betonen. Was heißt das? Das heißt, jedes Mal, dass du den Mund öffnest und du deinen Glauben mit jemandem anders teilst oder dass du jemandem ein Traktat gibst oder ein Buch oder einen Link schickst oder ein Video oder auf YouTube, du sagst zu deinem Kollegen, hey, guck das mal an, vielleicht gefällt es dir. Jedes Mal, dass du so etwas machst, geht Gottes Kraft in diesem Moment hinaus. Weil da steht, es ist Gottes Kraft zum Heil. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Wir denken, ach, ich habe nur ein paar Sätze erzählt über Jesus. Aber nein, in dem Moment, Gott ist am Wirken. Das ist das Versprechen. Das ist Gottes Kraft zum Heil. Wir checken das leider nicht. In anderen Worten, wir können nicht versagen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Die einzige Art und Weise, wie wir versagen können, wenn es kommt zum Evangelisieren, ist, wenn wir nicht evangelisieren. Aber sobald wir uns den Mund machen und den Mund öffnen, geht Gottes Kraft in diesem Moment hinaus. Und es wird eine Bewirkung haben in dem Leben von den Menschen. Wir denken manchmal, oder der Fehler, den wir vielleicht manchmal machen, ist folgendes. Wir lesen solche Verse in der Bibel, oder? Gottes Kraft zum Heil. Wir gehen zu unseren Freunden, zu unserem Arbeitskollegen und wir sagen ihnen das Evangelium. Und nichts passiert. Und dann denken wir, oi, es hat doch nicht funktioniert. Oder vielleicht habe ich doch was Falsches gesagt. Und dann schließen wir uns den Mund und wir sagen nicht mehr, weil es hat einmal nicht funktioniert oder zweimal nicht funktioniert. Und das Problem mit dem ist, wir verstehen nicht Gottes Zweck hinter unserer Verkündigung. Wir lesen im Jesaja, Buch Jesaja 55, 10 bis 11, die folgende Wörter. Gott spricht, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie Sprossen gemacht und dem Seemann Samen gegeben und Brot dem Essenden, also wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und das ist eben der Fehler, das wir machen. Wir denken, oh, der Person ist nicht zum Glauben gekommen, dann habe ich was Falsches gemacht oder die Botschaft funktioniert nicht. Nein, Gott hat in diesem Moment einen anderen Zweck mit deiner Verkündigung. normalerweise, also das ist mehr oder weniger statistisch bewiesen, müssen Leute mindestens 10-mal das Evangelium hören, bevor sie überhaupt zum Glauben kommen. Vielleicht sind wir eine Kette, ein Teil von einer langen Kette. Vielleicht bist du Nummer 4 oder 5 oder so. Oder vielleicht bist du Nummer 20 und der Person ist besonders dickkopfig und muss das 50-mal hören oder was weiß ich. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, weil diese Person nicht gerade zum Glauben kommt. Weil vielleicht mag Gott etwas anders damit bezwecken. Gott will durch unsere Verkündigung, er will nicht nur Glauben in den anderen erwecken. Manchmal braucht er unsere Verkündigung, um eine Polarisierung zu machen. Das erleben wir oft in Berlin. Wir gehen auf die Straßen, wir geben das Evangelium weiter und wir haben auf die eine Seite wunderbare Gespräche mit Arabern, genau weil wir Juden sind. Auf die andere Seite haben wir Araber, die uns verfluchen und zu uns kommen und wollen uns angreifen und so weiter und so fort. Warum? Wegen dieser Botschaft. Und in dem Moment ist da eine Polarisierung. Wir sehen das in die Bibel häufig, in der Apostelgeschichte auch mit Jesus. Sie werden das Evangelium weitergeben und einige werden das akzeptieren und andere nicht. Das ist normal. Also wenn jemand sich total aufregt, weil du ihm über Jesus erzählst, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Viel schlimmerer wäre es, wenn er sagt, okay, ist mir wurscht. Aber wenn es entweder eine positive oder negative Reaktion zurückkommt, dann hast du etwas Richtiges gemacht. Das ist eine Ermutigung. Jesus sagt in Matthäus 10, 34 bis 36, meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Also Polarisierung ist eine Frucht von der Verkündigung des Evangeliums. Gott verwendet aber auch unsere Verkündigung, um ihn recht zu fertigen. Der Prophet Jesaja wurde berufen zu predigen zu meinem jüdischen Volk. Aber ich möchte eine solche Berufung nie haben. Denn Gott hat ihn versprochen, niemand wird dich zuhören. Niemand wird zum Glauben kommen. Was für eine fürchterliche Berufung. Also Gott sagt, du gehst raus, du gehst in die Stadt und du predigst und niemand wird dich zuhören. Was soll das denn, Gott? Warum überhaupt? Und Gott sagt, so dass sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Das war auch die Berufung von Hesekiel, auch von den meisten von den Propheten im Alten Testament. Sie mussten einfach dort gehen und reden und reden und reden, aber Gott hat sie im Voraus gesagt, die Leute werden dich gar nicht zuhören. Aber du sollst das tun, so dass sie wissen, ein Prophet ist unter ihnen gewesen. Das war eine Warnung, weil Gott verwendet uns auch, weil Gott diese Leute so sehr liebt. Er mag sie warnen. Er mag sie warnen, was auf sie zukommt, wenn sie nicht umkehren. Aber es ist natürlich ihre Entscheidung, ob sie das annehmen oder nicht. Wir haben Angst davor, dass wir unfähig sind, dass wir versagen werden, dass wir ins Gespräch kommen und wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wer ist hier heute Abend, um ermutigt zu werden? Wer möchte ermutigt werden? Ja? Super, gut. Okay, das ist eine Ermutigung für euch. Und wenn ihr an nichts anderes denkt, nach diesem Abend, bitte erinnert diesen Satz, okay? Du und ich, wir sind total und komplett und vollkommen unfähig. Wer fühlt sich ermutigt? Im Ernst, das ist für mich so eine Ermutigung. Das ist so befreiend zu wissen, dass wir total unfähig sind. Wer hat Kinder hier? Ja, okay, wir haben 3 kleine Kinder, 4 Jahre alt, 3 Jahre alt, 2 Jahre alt. Und manchmal kommen die Kinder zu mir, normalerweise, wenn ich dran bin, etwas von Ikea aufzubauen, zusammenzuschrauben, mit 1000 Teil und so weiter und so fort. Und ich habe das gerade schön also auseinandergebracht und ich will anfangen. Und sie kommen zu mir und sie fragen, Papa, können wir helfen? Und ich sage, was ich sagen möchte vom Herzen ist, nein, ihr könnt nicht helfen, das ist gar keine Hilfe. Ihr werdet es einfach durcheinander bringen, ich muss doppelt so lang dranbleiben. Aber normalerweise, durch Gottes Gnade, sage ich, ja, ihr könnt helfen. Und ich weiß, es ist gar keine Hilfe. Das stimmt, alles, was ich in meinem Herzen denke, oder? Das wird doppelt so lang gehen. Ich muss das wahrscheinlich, wenn sie dann weg sind, muss ich das wahrscheinlich auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Aber warum sage ich ja? Weil ich sehe die Freude in ihrem Gesicht, wenn sie wissen, sie können Papa helfen. Sie wollen machen, was ich am Machen bin. Weil sie sehen, sie wollen da sein, wo ich bin. Sie wollen das machen, was ich mache. Und das ist genauso mit Gott. Manchmal bilden wir das uns ein, dass wir die Leute erretten. Dass Gott hat uns rausgesandt in die Welt und wir werden die Welt retten. Das ist so ein Blödsinn. Wir sind wie die Kinder. Also wir sind wie meine Kinder. Gott ist alles am Machen. Wenn Gott das machen wollte, hätte er die ganze Welt in weniger als eine Sekunde evangelisieren können. Hätte das können. Aber was hat er ausgewählt? Nicht das zu machen, sondern uns, wenn ich das sagen darf, Idioten hat er uns auserwählt, da in die Welt zu gehen und die Leute über ihn zu erzählen. Also es tut mir leid, ich meine das nicht respektlos, aber was für ein Plan. Das würden wir nie machen, oder? Aber Gott will, dass wir eine Freude daraus haben. Gott will uns verwenden, weil er will die Freude sehen. Wenn wir sagen, Papa, kann ich helfen? Kann ich das machen, was du am Machen bist? Weil letztendlich ist es Gott, die Herzen ändert. Und wir dürfen nur teilhaben in dem, was Gott am Machen ist. Und das freut mich so sehr, wenn ich da sein Wort, seine Botschaft weitergeben kann. Denn ich weiß, dass es ihm freut. Also wir sind total unfähig. Wir haben nie die richtigen Wörter. Ich bin jetzt mit Juden für Jesus, ich arbeite mit Juden für Jesus seit sechs Jahren. Und so oft befinde ich mich in Situationen, wo ich weiß, was soll ich jetzt sagen? Oder jemand stellt mir eine Frage, ich habe keine Ahnung über die Antwort. Und ich bin ein Profi sozusagen, Vollzeitler in Dienst. Ich bin total unfähig, aber Gott kann mich befähigen, Gott kann mich verwenden, Gott kann durch mich arbeiten und Leute erreichen. Nicht, weil ich so ausgebildet bin oder so super ausgerüstet bin oder weil ich so viel Tausenden von Büchern gelesen. Nein, weil Gott Gott ist. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Text in Apostelgeschichte 18. Paulus hat diese Vision gesehen und dann danach musste er eine Entscheidung treffen. Wird er Gott gehorsam sein oder nicht? Wir lesen im Vers 11. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Paulus ist geblieben. Er hat den Kurs gehalten. Und nicht nur ist er geblieben, er hat den Mund geöffnet und hat geredet. Er hat gelehrt. Und was ist daraus entstanden? Anderthalb Jahre vom Dienst, vom Evangeliumsdienst dort in Korinth. Nun, laut der Tradition wissen wir, dass Paulus den Römerbrief in Korinth geschrieben hat. Und ich stelle mir das so vor, dass Paulus hat diese Ängste und er hat dann diese Erscheinung gesehen und danach, kurz danach wahrscheinlich, hat er sich dann hingesessen und hat diesen Brief an den Römern geschrieben. Und dann konnte er schreiben, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil. Dann konnte er schreiben solche Versen wie, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Gut mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Dann konnte er solche Versen schreiben wie, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind nicht nur schöne Wörter, die sind sein Erlebnis, die sind Wahrheit. Was werden wir machen? Wir stehen auch vor einer Entscheidung letztendlich. Jedes Mal, dass wir mit anderen Leuten etwas zu tun haben, werden wir reden oder werden wir nicht reden? Wir sind geliebt und akzeptiert von Gott. Er lässt uns nie alleine. Nichts kann uns wirklich schaden, wenn wir zu Jesus gehören. Wir sind unfähig, das ist ja klar. Aber Gott ist fähig und er befähigt uns, um unsere Aufgabe zu machen. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Wollen wir das jüdische Volk erreichen? Wollen wir andere Völker, unsere Freunde erreichen mit dem Evangelium? Oder wollen wir diese Ängste uns den Mund verschließen lassen? Beten wir zusammen.